Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einem wiederentdeckten Antikriegsroman von 1930, in dem ein Pferd Held der Geschichte ist, und zu Beginn mit Die Schönheit der Begegnung, dem neuen Buch des 1971 geborenen Autors und Ästheten Frank Berzbach. Kleidungsmarken, Design oder auch bestimmte musikalische und künstlerische Vorlieben sind für ihn weit mehr als nur Oberfläche. Sie sind integraler Ausdruck der eigenen Identität, des Inneren, das nach außen strahlt. Dass diese feinen Unterschiede, dass Individualität und Stil für Berzbach eine wichtige Rolle spielen, zeigen die Titel seiner Sachbücher. Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, oder Die Form der Schönheit, ebenso Kreativität aushalten, ein arbeitspsychologischer Leitfaden für Designer, Künstler und andere Kreative. Nun hat Frank Berzbach seinen ersten literarischen Text veröffentlicht. In Die Schönheit der Begegnung erzählt er in 32 Variationen vom Moment des Kennenlernens, von spontaner Vertrautheit, verstohlenen Blicken und leidenschaftlicher Anziehung. Berzbach versteht sein Buch als Hommage an die Liebe und die Romantik. Was dahinter steckt, weiß Cornelius Wüllenkämper.
Wehe dem, der nie vom Verliebtsein überwältigt war. Frank Berzbach geht diesem mächtigen Gefühl in geradezu altmodischer Weise nach. Mit der Schönheit der Begegnung meint der Autor und Ästhet ausschließlich die analoge und zufällige Begegnung zweier Menschen, ganz ohne Datingportal und Singlebörse. Ausgangspunkt für seine Inventur der Verliebtheit ist die eigene Biografie, die Begegnung mit seiner heutigen Lebensgefährtin Lynn, so kündigt der Autor es im Vorwort an.
Ich wollte einfach aufschreiben, wie es mit uns begonnen hat. Das ist auf 5 Seiten erledigt, dachte ich. Doch dann geriet ich ins Erzählen und ließ mir die gute Geschichte nicht durch Fakten versauen. Wir waren uns ja sowieso nicht in jedem Detail sicher. Auf einmal gab es nicht nur einen Anfang, sondern 2, dann 4. Und nach jeder weiteren Seite merkte ich, da fehlt noch was. Und das muss auch noch erzählt werden und dies auch noch. Nichts wird vergessen. Aber das heißt nicht, dass man Bescheid wüsste. Es stellt sich immer wieder die Frage, weißt du noch, Lynn?
Dass ein Text ohne die Gattungsbezeichnung Roman auskommt, mag einen Grund haben. Zwischen den Protagonisten des Textes und dem Autor Frank Berzbach gibt es zahlreiche Ähnlichkeiten. Eine Schwäche für Tattoos und Schallplatten, eine Leidenschaft für den Buddhismus, für Weißwein und die vietnamesische Küche, aber auch berufsbiografische Details. Berzbach ordnet in seinen 32 Variationen ein festes Arsenal an Motiven in immer neuen Konstellationen zu kurzen Geschichten über das Entstehen einer Liebe an. In der ersten Variation spricht der Held in Hamburg-Altona eine junge Frau auf einer Bank an und begleitet sie schließlich nach Hause.
Seit 6 Stunden redeten wir bereits, doch nie über profane Dinge wie etwa die Arbeit. Die Sachebene war nicht, was uns interessierte und was uns verband. Die Bindung schien vom ersten Augenblick an so fest zu sein, dass das Seil nicht mehr reißen würde. Wein, eine Kerze, Musik. Wir sprachen immer weiter und es wurde schließlich dunkel und spät. So hat es begonnen.
Mit traumwandlerischer Sicherheit wissen Berzbachs Verliebte fast immer auf Anhieb, dass sie füreinander bestimmt sind. Sie erkennen sich an Stil- und Ausstattungselementen oder bestimmten Vorlieben, die ein wortloses Einverständnis signalisieren. Berzbach betreibt diese ästhetische Weltschau mit aller Konsequenz. Die berufliche Situation, der soziale oder gar finanzielle Status seiner Protagonisten sind weitgehend bedeutungslos. Der namenlose Ich-Erzähler, den Berzbach in 32 Variationen immer wieder neu erfindet, ist mal Professor für Sinologie oder Landschaftsgärtner, mal erfolgreicher Schriftsteller, Straßenfeger, Pförtner, Fahrradkurier, Tresenkraft in einem Swingerclub oder Kellner in einer Metal-Kneipe. Berzbachs Helden sind, bis auf wenige Ausnahmen, Lebenskünstler, Kreative, Bohemiens und Gelegenheitsjobber, was man als wenig verdeckten Hinweis des Autors auf seine eigene Situation lesen kann. Das Spiel mit Wahrheit und Fiktion treibt Frank Berzbach so weit, dass er den Schreibvorgang selbst in den Text einbaut.
Seit einigen Jahren schrieb ich Bücher. Inzwischen war damit sogar das seltene Glück verbunden, davon leben zu können. Als mein neues Buch, eine Sammlung von 32 Variationen darüber, wie mein Protagonist seine Frau kennengelernt hatte, in Satz ging, bekam ich plötzlich eine Mail von einer Person, deren Name mich irritierte. Die Grafikerin, ich dachte mir inzwischen, es müsse eine Frau sein, wies mich auf inkorrekte Anführungszeichen und den falschen Umgang mit Binde und Gedankenstrichen hin, bat darum, den Blocksatz auszuschalten und gab noch allerhand andere Anweisungen, die mich überforderten. Ich war pikiert. Was fiel der Dame ein? War das nicht ihr Job? Meine Lektorin beruhigte mich. Lynn, sie wusste, wie man den vollständigen Namen aussprach, meine es nur gut. Sie sei eine der besten Buchgestalterinnen und bekomme Preise für die Bücher, die sie ausstattete.
Mit eben dieser Dame landet der fiktive Autor schließlich kurz vor der Präsentation auf der großen Buchmesse in einem Hotelzimmer und die Liebesgeschichte nimmt ihren Lauf. Wie Frank Berzbach hier den real vorliegenden Text mit dessen literarischem Wiedergänger verschränkt, das ist sehr gut gemacht. Und zugleich ist es eine fein ausgearbeitete Referenz an den unerbittlichsten aller Ästheten, den Berzbach in seinem Text selbst erwähnt, Marcel Proust. Dessen feinsinniger Protagonist beschließt seine Suche nach der verlorenen Zeit, bekanntlich damit, dass er endlich ein Buch über seine Erinnerung schreibt, welches der reale Leser aber bereits in den Händen hält. Dieses Prinzip der literarischen Kurzschlüsse betreibt Frank Berzbach bis zum Ende seiner 32 Variationen, als er schließlich erzählt, wie es mit seiner Partnerin Lynn vermeintlich wirklich gewesen ist.
Wir haben uns irgendwann getroffen. Wir haben uns nicht nur gedatet, wir sind uns begegnet. Nur leicht war es nicht. Es war nicht so einfach, wie eine lineare Geschichte glauben lässt. Im Tagebuch des jeweils anderen wurden wir schnell ein fester Bestandteil, aber es hat gedauert, bis wir uns eine Zuneigung eingestanden haben. Es hat gedauert, bis wir zugegeben haben, ja, ich habe mich verliebt.
Frank Berzbachs Debüt ist literarisch, kompositorisch, ausgeklügelt und souverän. Das kann darüber hinwegtrösten, dass es den 32 Variationen vom Kennenlernen bis zum Durchbruch der Liebe auf Dauer an erzählerischer Fantasie mangelt. Die Verhaltensstrukturen der Figuren, ihr Lebenswandel und ihre ästhetischen Vorlieben sowie das Schema der märchenhaften Liebe auf den ersten Blick werden nur selten durchbrochen. Dennoch führt Frank Berzbach in kurzen, klaren Sätzen überzeugend und lesenswert vor, dass romantische Erinnerungen zwar immer konstruiert, aber zugleich das Fundament einer jeden Liebesbeziehung sind.
Cornelius Wüllenkämper über Frank Berzbach, die Schönheit der Begegnung. Eisele Verlag München, 192 Seiten, 20 Euro. Als der Antikriegsroman Kriegspferd Pummelchen des Dortmunder Volksschullehrers Franz Müller-Frerich 1930 in der Westfälischen Verlagsanstalt erschien, erlebte er binnen kurzer Zeit mehrere Auflagen und wurde doch bald vergessen. Nun liegt das Buch, das die Frontrealität der Jahre 1914 bis 1918 konsequent aus der Sicht des Pferdes Pummelchen schildert, in einer Neuausgabe des Bielefelder Eisthesis Verlags vor. In seinem Buch hält Müller-Frerich ein engagiertes Plädoyer für die 16 Millionen im Zuge des Ersten Weltkriegs getöteten Tiere. Peter Henning hat das Buch gelesen.
Kommt die Rede auf die literarische Aufarbeitung der Schrecken des Ersten Weltkriegs, also jener sogenannten Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, so fallen einem spontan Ernst Jüngers Erinnerungen in Stahlgewittern, Erich Maria Remarks großer Antikriegsroman Im Westen nichts Neues oder Karl Kraus Die letzten Tage der Menschheit dazu ein. Und natürlich Jaroslav Hašeks Braver Soldat Schweig. Alleine das Online-Kulturmagazin Perlentaucher listet aktuell 455 Titel zum Thema, darunter ebenso selbstverständlich Hermann Brochs berühmte Schlafwand der Trilogie und Ernest Hemingways Roman In einem anderen Land, sowie Wolfgang Köppens 1930 im Berliner Horund Verlag erschienener Heeresbericht oder Arnold Zweigs raumgreifender Romanzyklus Der große Krieg der weißen Männer. Ein Werk aber, das man dort wiewohl auf den meisten anderen Titelsammlungen zum Thema vergeblich sucht, ist Franz Müller-Frerichs 1930 in der Westfälischen Verlagsanstalt publizierter Kurzroman Kriegspferd Pummelchen, der nun von Arnold Maxwell herausgegeben wieder in einer gut kommentierten Neuausgabe im kleinen Berliner Ästhesis Verlag vorliegt. Ein Grund dafür, glaubt Maxwell rückblickend, in der hohen Sättigung zu sehen, die zu Beginn der 1930er Jahre auf dem Buchmarkt angesichts der seinerzeit in großer Zahl erschienenen Publikationen zum Thema geherrscht hatte. Darüber hinaus führt er als mögliche weitere Gründe für die fortgesetzte Nichtbeachtung von Müller-Frerichs Buch in seiner Vorbemerkung zur Neuausgabe an.
Das Papiergewitter der deutschsprachigen Literatur setzte nach dem Ersten Weltkrieg in deutlich abgeschwächter Form ein zweites Mal ein. Gemeint sind die Antikriegsromane, die Ende der 1920er Jahre erschienen und sich unmittelbar in einem hitzigen Wettstreit um die Deutungshoheit über die mittlerweile mehr als 10 Jahre zurückliegenden Ereignisse befanden. Dass Franz Müller-Frerichs Kriegspferd Pummelchen in diesem publizistischen Sog nicht mehr Aufmerksamkeit erhielt, mag auch mit dem Titel zusammenhängen, der eher ein Kinderbuch vermuten lässt. Und resultiert natürlich nicht zuletzt aus der Unbekanntheit des Autors, Volksschullehrer in Dortmund-Grevel.
Tatsächlich kommt Müller-Frerichs kleines, eigenwilliges Buch zu Anfang in einem die Ereignisse verharmlosenden Kinderbuchton daher, der den Krieg, diesen Zustand entgrenzter Gewalt und gesellschaftlicher Neuordnung wie ein fernes Donnergrollen am Erzählhorizont erscheinen lässt, das die bald einsetzende Handlung nicht zu tangieren scheint. Stattdessen konzentriert er sich ganz auf die Einführung seiner beiden anfänglichen Protagonisten. Diese sind der aus dem Westfälischen stammende Bauer Gottlieb Stiefelbein und seine trächtige Stute Liese, die im Begriff ist, ihm seinen späteren Liebling Pummelchen zu gebären.
Über den Leib der Stute rinnt ein schweres Zittern und Beben. Ihr Stöhnen vermengt sich mit leisem, schmerzlichem Wiehern. Das Tier spürt, was sich vollzieht, und es fühlt seinen Atem von 100 dunklen Gewalten umlagert. Sie wirft sich hin, legt den Kopf auf die Steine und seufzt in den Qualen aller Kreaturen, die gebären. Und es zittert und bebt und stöhnt noch qualvoller. Nie hat er so gebangt, wenn er früher bei der Geburt kleiner Pferdekinder mithalf, bis ein Nachbar ihm in die Rippen schlägt. »Schiefelbein, Kerl, welch ein prächtiges Fohlen! Es war eine schwere Geburt.« »Es ist noch dazu ein Stutfohlen«, sagt ein anderer. »Erstlinge gehen auf goldenen Hufen.«
Ganz dem Gestus des Expressionismus verbunden, malt Müller-Frerich Pummelchens Geburtsszene in entsprechend satten Farben aus. Und schon hier wird spürbar, dass seine Sympathie im Zweifelsfall ganz bei den Tieren liegt, denen er mit fortschreitender Erzählung immer menschlichere Züge angedeihen lässt. Denn anders als die meisten Chronisten der Kriegsgeschehen, die alleine das kämpfende und leidende menschliche Individuum ins Zentrum ihrer Berichte stellten und den Krieg nicht selten als eine Art Regulator aus den Fugen geratener gesellschaftlicher Zustände und Zusammenhänge priesen, ist Müller-Frerich geradezu diametral dazu bemüht, allem voran das Leid jener 16 Millionen in der Materialschlacht des Krieges zu Tode gekommenen Pferde ins Zentrum seiner Erzählung zu stellen. Ähnlich übrigens wie vor ihm Erich Maria Remarque, der in seinem Klassiker »Im Westen nichts Neues« bereits ebenfalls von schreienden Pferden, aufgerissenen Tierbäuchen und heraushängenden Gedärmen berichtete. In der zeitgenössischen Prosa Westfalens im Speziellen war dieser Aspekt bis zu Müller-Frerichs Buch nahezu unberücksichtigt geblieben. Und genau darin liegt der besondere Wert seines Werks, dass uns das nur schwer fassbare kreatürliche Leiden anschaulich fühlbar zu machen versteht, indem es die geschundene, überstrapazierte, schlecht gepflegte, ständigem Futtermangel und Kriegslärm ausgesetzte Kreatur vermenschlicht und seinen Leser mit Hilfe dieses an sich simplen Erzähltricks echte Empathie abzugewinnen vermag. So heißt es im Verlauf der Erzählung, als Pummelchen in den Kriegswirren gemeinsam mit anderen in unwirtlichem Gelände unter Beschuss gerät einmal:
Die Pferde haben einen Sprung zur Seite getan, auf das Fichtenwäldchen zu. Die beiden Vorderpferde sind über den Graben hinweggekommen. Pummelchen aber und der Wilde sind gestürzt und liegen über dem engen Graben, die Vorderbeine jenseits, die Hinterbeine diesseits gestreckt. Der Wilde hat sich in seinem Geschirr verstrickt und sucht sich mit aller Gewalt zu befreien. Er schlägt mit den Beinen, stößt den Kopf unter die Deichseln und wird noch verwickelter. Er wiehert, klagend und verzweifelt. Pummelchen bebt und zittert. Es kann sich ja auch nicht bewegen, weil es in den Strängen verschlungen ist. Sein armer Vordergaul aber stöhnt und johlt in die schwere Nacht. Die Granate hat ihm den halben Kopf unten glatt abgerissen. Fetzen von der Zunge und den Kieferknochen starren in die Luft, Blut überlaufen und geborsten. Aus einigen Adern spritzt das Blut hoch im Bogen. Pummelchen ist nun schon lange Soldat und Krieger. Die Stricke eines marternden Schicksals haben es gebunden. Es hungert, durstet und leidet, unentrinnbar mit der armen Kreatur Mensch verschlungen.
Das alles wird von Müller-Friedrich höchst anschaulich erzählt und öffnet hinter den vordergründig geschilderten Ereignissen Zug um Zug den Raum für eine ergreifende Liebesgeschichte zwischen Mensch und Tier, die in ihrer Darstellung unterm Strich als ebenso einfach wie bezwingend erscheint. Denn obwohl beide, Schiefelbein als auch Pummelchen, zum Frontdienst verpflichtet werden und ihre Wege sich damit scheinbar für immer trennen, gibt der vielfach in Kampfhandlungen verstrickte Bauer die Hoffnung nicht auf, sein Pferdekind dereinst wiederzusehen.
Den Fall hat Schiefelbein schon unzählige Mal durchdacht. Er wird dann Pummelchen einfach nehmen und es als sein Pferd führen. Wenn es auch gemerkt wird und auffällt, was können sie ihm tun? Etwas Schlimmeres wie Front gibt es ja nicht. Und Pummelchen ist doch sein liebes Pferd. Was wissen die meisten Menschen um ein Tier und um die Liebe zu einem Tiere? Seine Sehnsucht nach dem Pferde muss doch noch einmal gestillt werden.
Tatsächlich kommt es, weil der Autor es so will, kurz vor Ende der Erzählung zu einem freudigen Wiedersehen der beiden. Doch das Glück des Bauern ist nur von kurzer Dauer. Bei einem Angriff lassen beide ihr Leben und Müller-Friedrich beschließt seine Geschichte, indem er seinen Lesern ein letztes Mal ungeniert an die Herzen greift. Dabei schreckt er selbst vor überschießender Sentimentalität nicht zurück, indem er Pummelchen auf den letzten Lebensmetern noch schnell ein Fohlen gebären lässt, ehe es für immer die Augen schließt. Denn, und das ist Müller-Friedrichs finale, leider allzu pathetisch formulierte Botschaft, das Leben muss und wird weitergehen, allem voran das der von ihm so geliebten Pferde, gegen alle Anfechtungen eines auch noch so brutalen Krieges.
Pummelchen wirft sich neben seinen lieben, väterlichen Freund hin, legt den Kopf an seine Schulter und das Maul an seine Wange und will stöhnend und klagend sein geborstenes, gebrochenes und verschundenes Leben aufgeben. Noch einmal stöhnt das Tier hart und seufzt schwer. Dann ist es geschehen. Das Kind lebt. Die Qualen des Verendens mischen sich mit dem Glück der unendlichsten Lust, geboren zu haben, in dem Kind weiterzuleben und die lange, lange Kette der Wesen und der Gattung nicht gebrochen zu haben. Und Schiefelbein lächelt glücklich. Morgen ist er reklamiert und für ihn ist der Krieg aus. Er holt noch einmal tief, tief Atem, röchelt dumpf, reißt die Augen weit auf und ist tot.
Dem Kriegsteilnehmer Franz Müller-Friedrich, der im November 1962, 72-jährig, als pensionierter ehemaliger Schulrektor in Dortmund starb, gelang es seinerzeit anschaulich, den Prozess der Verrohung des Individuums in Zeiten des Krieges weit über dessen Ende hinaus darzustellen. Dass sein nun vorliegender, ganz im Sprachgestus der damaligen Zeit abgefasster Text sprachlich nicht überlebt hat, ist das eine. Seiner bleibenden Dringlichkeit aber nimmt dies nichts. Entschlossen erhob dieser Autor darin seinerzeit seine Stimme gegen den Krieg. Und so resümiert sein Herausgeber denn auch abschließend zu Recht?
Innovativ ist die Darstellung dieses Anti-Kriegsromans, weil sie sich konsequent auf die Perspektive des Pferdes einlässt. In der Art und Weise, wie Krieg tagtäglich zu erdulden ist, zeigt sich bei Müller-Friedrich zwischen Mensch und Tier kaum eine Differenz. Und noch bis in die letzte Szene hinein macht er deutlich, dass Empathie innerhalb der mentalen Kartierung allenfalls partielle Zufallserscheinung ist. So spricht das Buch über den Umweg des leidenden Tieres, vor allem von uns, dem Mangelwesen Mensch.
Peter Henning über Franz Müller-Friedrich, Kriegspferd, Pummelchen, herausgegeben von Arnold Maxill, Eis, Thesis Verlag, Bielefeld, 134 Seiten, 14,90 €. Eine Nachricht heute zur Lit Cologne. Sie wird trotz des Coronavirus ab Dienstag kommender Woche in Köln stattfinden. Einige Autoren aus dem Ausland bleiben allerdings lieber zu Hause. Die Absagen und Verschiebungen betreffen vor allem Autoren aus dem Ausland, beispielsweise die Schriftstellerin Depa Anapara, auf die aufgrund der derzeitigen Lage nicht reisen möchte. Auf Termine später im Jahr verschoben wurden unter anderem Irvin Welch und John Niven. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell. Darin unter anderem vom Mobbing bis Machtmissbrauch, Missstände im Forschungsbetrieb. Die Moderation hat dann Christiane Knoll. Und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.